Sie haben Fragen zum Thema Geldanlage? Wir haben die Antworten. Die Frage ist doch der Erklär-Podcast von SolidWest, der Online-Vermögensverwaltung. Herzlich willkommen zur 11. Episode unserer Podcast-Reihe Die Frage ist doch. Wenig überraschend ist auch heute mein Gegenüber, mein Kollege und SolidWest-Kundenbetreuer Maximilian Schwind von Egelstein. Servus Max.
Hi Konzi.
Wir möchten heute vorweg einen kleinen Nachtrag zu unserer 10. Episode, der mit dem Zinseszins machen. Max, möchtest du übernehmen an dieser Stelle?
Ja, sehr gerne. Also erstmal zu meiner Verteidigung, das Buch, was ich letzte Woche zitiert habe, das habe ich ja ungefähr vor 10 Jahren gelesen und 10 Jahre sind ein langer Zeitraum, da geht auch schon mal das eine oder andere Gramm Gehirnschmalz verloren und irgendwie nach unserer Folge kamen mir die Zahlen doch nicht mehr ganz so richtig vor und deswegen machen wir ganz kurz ein Wrap-up. Also Margaret Kennedy ist erstmal Deutsche und nicht US-Amerikanerin, also das war so der erste Grund, warum man da vielleicht nochmal drüber musste. Und dann habe ich die Berechnung des Josefspfennig, der wo du ja auch schätzen musstest in der letzten Episode, nochmal nachgerechnet. Du hast geschätzt, der Haufen Gold ist so groß wie ein Flugzeugträger. Ich habe dir gesagt, es sind über 200 Erden pures Gold. Die Wahrheit ist, es sind über 70 Milliarden Erden pures Gold. Ja, wie gesagt, die Zahl kam mir ein bisschen komisch vor. Ich habe es nochmal nachgerechnet. Es sind 70 Milliarden Erden. Knapp vorbei von uns beiden, würde ich sagen. Was sagst du?
Ja, also ich finde, das ist ein sehr anschauliches Beispiel für das Thema, was wir in der letzten Folge besprochen haben.
Ja, genau. Dass man sich es einfach nicht vorstellen kann und dass das menschliche Gehirn nicht dazu geeignet ist, das zu verarbeiten. Das Einzige, was man sagen kann, was sozusagen gestimmt hat, also in den letzten 100 Jahren dieser Zinsperiode, also quasi 1900 ist der Gesamtberg an Gold weniger als 1% von dem, was er dann am Ende ist. Also da merkt man schon, dieses Zinsen aufkapitalisieren, ist dieser Schneeballeffekt, ist dieser Lawineneffekt. Aber ich denke, haben wir uns jetzt korrigiert und dann passt es auch. Sorry an die Hörer und an die Mathematikprofessoren, die wir verärgert haben.
Ja, ich glaube, dann ist damit auch der Gerechtigkeit Genüge getan. Und dann wenden wir uns doch jetzt wieder den etwas spannenderen inhaltlichen Themen zu. Max, seit einigen Monaten, also wirklich schon seit einigen, ist ein Thema für Anlegerinnen und für Anleger beinahe omnipräsent. Eine mögliche Rezession. Also eine Rezession, eine Phase wirtschaftlichen Abschwungs, nur ganz kurz dazu. Was bedeutet das eigentlich für die Anleger und auch für die Aktienmärkte? Heißt das jetzt bloß Finger weg oder muss man hier doch etwas differenzierter zu Werke gehen? Das würde ich gerne heute mit dir besprechen. Also Max, die Frage ist doch, wie sollten Anleger auf eine Rezession reagieren?
Ja, also ich würde die Beantwortung der Frage ganz kurz insofern zurückstellen, dass wir erstmal in das Definitionsthema rein müssen.
Ja, auf jeden Fall gerne. Lass uns das erst machen.
Also grundsätzlich eine Rezession, sozusagen aus der Vogelperspektive betrachtet, ist eine der 4 Konjunkturperioden. Es gibt den Aufschwung, darauf folgende Hochkonjunktur, dann die Rezession und dann im schlimmsten Fall die Depression. Das heißt, die Rezession folgt auf die Hochkonjunktur und meint nichts anderes als einen wirtschaftlichen Abschwung. Die technische Definition kennt 2 Ausprägungen, die jetzt auch in den Zeitungen steht, dass Deutschland sich in einer technischen Rezession befindet. Einfach, die Wirtschaft schrumpft 2 Quartale in Folge, gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Ja, also die Summe aller Waren und Dienstleistungen schrumpft zum Vorquartal. Das ist die eine Definition. Es gibt noch eine etwas komplexere Definition, und zwar das Delta zwischen tatsächlicher Wirtschaftsproduktion und der maximalen Produktionskapazität. Und wenn quasi diese Untererreichung wächst, ja, also die nicht ausgelastete Produktionskapazität steigt 2 Quartale in Folge, dann ist das auch eine technische Rezession. Also, das sind erstmal die grundsätzlichen Themen. Wann sprechen wir überhaupt von einer Rezession? Und jetzt könnten wir einmal kurz, also ich habe mir jetzt einfach mal aus dem Wirtschaftslexikon sozusagen, ja, gibt es immer so Merkmale für die Rezession. Und da kann man jetzt einfach mal durchgehen und sagen, weil nicht jede Rezession ist gleich und auch nicht jede beginnt gleich oder hat die gleichen Gründe. Also bei dieser jetzt kann man es, wie gesagt, man kann es jetzt noch viel weiter ausführen und da wäre dann der bessere Ansprechpartner für dich unser Vorstandsvorsitzender und Gründer, Dr. Jens Erhardt, aber ich mache es mal vereinfacht oder ein bisschen eingedampft. Also man kann argumentieren, dass sowohl lieferkettenbedingte Probleme, die besonders während Corona aufgetreten sind und der Ausbruch des Ukraine-Konflikts sozusagen der Startpunkt waren. Danach hatten wir eine große Inflation, die besonders von den Energiepreisen getriggert wurde. Und als Reaktion auf die Inflation gab es die Zinserhöhungen. So, und jetzt kommen wir eben in mehrere Probleme. Und jetzt gehen wir mal diese Merkmale der Rezession durch, zum Beispiel ein Rückgang der Nachfrage.
Ja, genau, vielleicht an der Stelle. Wie Max gerade schon gesagt hat, also das ist jetzt hier keine volkswirtschaftliche Analyse, ganz wichtig. Natürlich ist das jetzt etwas vereinfacht dargestellt. Es geht auch weniger jetzt darum, genau volkswirtschaftlich zu erklären, womit wir es hier zu tun haben, vor allen Dingen in diesem spezifischen Fall, sondern vielmehr, um dann praktische Guidance zu geben für alle, die sich jetzt gerade eben mit diesem Thema beschäftigen.
Ja, ganz klar. Also ich benutze jetzt einfach quasi nur so die Kernauswirkungen, einmal zur Erklärung, aber dann eben auch zur Ableitung, was sinnvoll sein kann. Und da sind eben besonders Inflation und Zinsentwicklung sind die zwei Haupttreiber, besonders wenn wir über die Geldanlage sprechen. Aber jetzt bei der Rezession, also erste Auswirkung ist ein Rückgang der Nachfrage. Es ergibt Sinn, wenn die Inflation steigt, sinkt die Kaufkraft der Leute und dadurch auch die Konsumbereitschaft. Ja, wenn Waren in relativ schnellem Tempo teurer werden, halten private Haushalte eher ihr Geld zusammen und sind nicht mehr so konsumfreudig. Das heißt, haben wir jetzt auch gesehen, ja, also die zwei Hauptgründe, warum das Bruttoinlandsprodukt gefallen ist, waren, dass einmal der private Konsum und der Staatskonsum zurückgegangen sind, sodass das Bruttoinlandsprodukt fiel, anstatt weiter zu wachsen. Also das ist das Erste. Und wenn der Zins steigt, dann haben wir einen doppelten Effekt. Einmal auf der Geldhabenseite sozusagen. Es wird attraktiver, Geld nicht auszugeben und zu sparen. Also es wird ein Zins gezahlt. Jetzt mal, wir reden nur von nominalen Zinsen gerade eben, weil die Realzinsen bleiben negativ. Aber man wird incentiviert, Geld zur Seite zu legen und in sichere Zinsprodukte zu investieren. Das ist auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite werden Kreditzinsen teurer. Das heißt, Kredite aufzunehmen, dadurch die Geldmenge wachsen zu lassen und weiteren Konsum zu finanzieren, geht einfach zurück. Am stärksten sehen wir das in der Baubranche. Die Netto-Immobilienkreditvergabe dieses Jahr liegt über 50% unter dem Wert des Vorjahres. Und das sind dann in Deutschland, also ich glaube, der Höchstwert wurde im letzten Jahr irgendwann mal mit über 30 Milliarden innerhalb von einem Monat Netto-Immobilienkreditvergabe erreicht. Und jetzt sind wir so bei um die 15, manchmal etwas niedriger in diesem Jahr im Schnitt pro Monat. Das heißt, da merkt man schon, okay, da fehlt eine Geldschöpfung von 15 Milliarden pro Monat, die gerade nicht ausgegeben werden. Und dasselbe gilt natürlich für Konsumentenkredite und für Unternehmenskredite oder Anleihen. Das heißt, hier sehen wir schon mal, okay, Rückgang der Nachfrage und Rückgang der Konsumbereitschaft. Weiteres wäre dann, was die Rezession auszeichnet, Kündigungen und Kurzarbeit. Kurzarbeit war jetzt eher während Corona ein Thema, aber wir haben ja es auch mitbekommen, besonders zum Jahreswechsel, die größeren Entlassungswellen der großen Tech-Konzerne, wo viele tausend Stellen abgebaut wurden.
Ist natürlich eher ein spezifisches Thema, auch je nach Wirtschaftsraum. Also in Deutschland sind das Abbauen von Stellen natürlich längst nicht so üblich, wie das in Nordamerika der Fall ist.
Das stimmt. Dort sind einfach hier sind die Arbeitnehmerrechte einfach viel stärker. In Deutschland wird sowas dann langfristig angegangen. Also da wird dann eher so mit Einstellungsstopps gearbeitet oder halt mit Sozialplänen, wie man die Mitarbeiteranzahl reduzieren kann. Aber da hast du natürlich absolut recht. Also es ist weniger einfach in Deutschland und hier würde man dann wahrscheinlich eher, wenn es wirklich brennt, zur Kurzarbeit greifen. Weiteres Thema ist, es wird weniger investiert, ergibt wieder Sinn, ja, Kredite sind teurer geworden, Unternehmen, also die Gewinne sind belastet, weil das Konsumklima schlechter wird. Das heißt, auch Firmen versuchen, ihr Geld zusammenzuhalten und konzentrieren sich eher aufs Wesentliche. Abbau von Produktionskapazitäten sind ein Thema und auch fallende Börsenkurse. Und jetzt kann man natürlich sagen, fallende Börsenkurse. Moment, ich habe doch erst, wann war es? Letzte Woche, vorletzte Woche von einem neuen Höchststand im DAX gelesen.
Ja, genau. Also wie passt das zusammen?
Ja, weil der DAX eignet sich nicht so gut als Weltkonjunkturindikator. Ehrlich gesagt nicht mal zu 100% als Deutschlands Konjunkturindikator, weil es nur um so eine kleine Anzahl von Aktien geht. Wenn wir jetzt mal wirklich über den Tellerrand schauen, dann sehen wir, also die Höchstkurse, die letzten wurden so im Dezember 2021 erreicht. Der S&P, also der S&P 500, der größte amerikanische Aktienindex, ist von diesem Höchstkurs immer noch über 12% entfernt. Der Nasdaq 20%. Wenn ich mir in Deutschland zum Beispiel den MDAX anschaue, also die mittelgroßen Unternehmen in Deutschland, der ist sogar 26% von seinem damaligen Höchststand entfernt. Auch chinesische Indizes und so weiter und so fort. Also ich habe auf sehr breiter Front global gesehen, habe ich gesunkene Indizes über diese Zeit. Und ehrlich gesagt würde es bei den Amerikanern noch viel düsterer aussehen, wenn jetzt nicht 5 Aktien in diesem Jahr für den gesamten Börsengewinn seit dem 1.1. verantwortlich sind. Ja, also die Kurse sind schon gefallen, nur wenn ich halt in Deutschland lebe und deswegen stark mich auf den DAX konzentriere oder auch meinetwegen auf den Eurostoxx, der auch im globalen Vergleich viel besser performt hat, dann könnte ich das Gefühl haben, dass ich wahnsinnig hohe Kurse im Gros der Aktien habe, was nicht der Fall ist. Und das Letzte, was man dann in der Rezession hätte, wären fallende Preise, Löhne und Zinsen. Und okay, da erleben wir jetzt genau das Konträre, ja, also die ausgehandelten Lohnerhöhungen, besonders bei Tarifverträgen, sind so hoch wie nie zuvor. Die Preise ziehen auch weiter an. Also wir hatten letzten Mai eine Inflation um die 7%, jetzt haben wir wieder 6%, also die Preise sind stark gestiegen und aktuell befinden sich die Zinsen zwar am Ende ihrer Zinserhöhungsperiode, vielleicht bleiben sie jetzt auch gleich, aber von sinkenden Zinsen kann noch keine Rede sein. Also jetzt erstmal die Bestandsaufnahme. Habe ich irgendwas vergessen?
Nee, spannend. Und ich glaube, das macht auch nochmal deutlich, in was für einem speziellen Umfeld wir uns gerade befinden. Also einerseits immer noch Inflation, ja, obwohl die jüngsten Daten ja auf eine Abkühlung hindeuten. Bleibt spannend zu sehen, ob das jetzt dann der Trend ist, der sich fortsetzt oder nicht. Ich glaube, Konsensus ist schon, dass es jetzt erstmal eine Abkühlung geben wird. Die Frage ist eben, wie lange sich die hinzieht, bis wir wieder normale, in Anführungsstrichen, Niveaus sehen werden. Und auf der anderen Seite eben die Sorge darum, dass die Konjunktur schwächelt und das eben auch schon tut. Die Frage auch da, wie lange das anhält und wie lange sich Anlegerinnen und Anleger auch so ein Umfeld einstellen müssen. Deswegen haben wir jetzt, glaube ich, mal skizziert, wie die Wirtschaft aussieht oder was das für wirtschaftliche Implikationen hat. Aber was bedeutet das jetzt ganz konkret für mich als Anleger, der sich überlegt, was er jetzt als nächstes tun soll?
Und das ist die spannende Frage, weil schon mal alleine deshalb nicht jede Rezession ist gleich. Also wenn ich mir, also der Dow Jones ist einer der ältesten Aktienindizes, deswegen kann man ihn über lange Zeiträume sehr gut auswerten. Und es gab ja auch im letzten Jahrhundert sehr viele Rezessionen. Es gab in diesem Jahrhundert jetzt schon 3. Und wenn ich jetzt mir anschaue, wie hat denn der Dow Jones ab 1900 auf solche technischen Rezessionen reagiert? Ja, manchmal haben die nur ein Jahr gedauert, manchmal haben sie 3 Jahre gedauert oder noch länger. Wie hat er denn reagiert? Und komischerweise, in Anführungsstrichen, ist der Dow Jones während der Rezession in Anführungsstrichen nur in 60% der Fälle gefallen. Das heißt, in 40% der Rezession hat sich der Aktienmarkt überhaupt nicht negativ entwickelt. Und deswegen ist es immer so wichtig, sich genau anzuschauen, wieso, weshalb, warum sind wir in einer Rezession und wie ist sie denn? Weil ehrlich gesagt, die Schrumpfung der Wirtschaft in Deutschland ist aktuell sehr niedrig. Aktuell wird noch davon ausgegangen, dass unterm Strich 2023 sogar ein ganz kleines Wirtschaftswachstum verbleibt, von zwar unter 1%, aber immerhin. Das heißt, erster Appell ist erstmal ruhig bleiben. Ja, es gibt keinen Grund, nur weil es jetzt eine technische Rezession gibt und weil es auch Probleme definitiv gibt, die komplette eigene Strategie über den Haufen zu werfen und aus allem rauszugehen, weil wir uns dann wie immer die Frage stellen müssen, was ist die Alternative? So, und jetzt kann man sich halt überlegen, oder jetzt müsste man eben schauen, wie ist diese Rezession genau gebaut, sozusagen, ja, und was kann ich hier für Implikationen ableiten? Was dieses Mal besonders ist und was auch, wenn man mehrere unserer Publikationen aus dem Haus liest oder Interviews unserer Bereichsleiter und Vorstände, dann wird man sehen, dass einige sehr positiv auf der Anleihenseite eben für die Anleihenseite sind. Ja, es gibt einfach zwei Gründe dafür. Anleihen haben immer einen höheren Zins oder grundsätzlich, nicht immer, aber grundsätzlich einen höheren Zins als der normale Bankeneinlagenzins. Das heißt, ich kann hier eine Mehrrendite erwirtschaften. Und das Zweite ist, dass wenn ich jetzt Zinsen aktuell bekomme und in Zukunft die Zinsen wieder sinken müssen aufgrund der globalen Schuldenstände, dann habe ich hier ein extra Kurspotenzial. Das haben wir ja schon mal in unserer Anleihenfolge angesprochen. Das heißt, zumindest aus unserem Haus, Hausmeinung ist, dass Anleihen nach vorne erstmal ein gutes Rendite-Risikoprofil haben.
Ja, das ist die Kehrseite zu dem, was du vorhin gesagt hast, dass es für die Unternehmen teurer wird, sich zu refinanzieren über den Kapitalmarkt. Für den Anleger, die Anlegerin heißt es im Zweifelsfall, interessante Potenziale.
Definitiv. Und jetzt ist es wieder, eigentlich, da wiederholen wir uns immer wieder, wir hoffen, oder ich hoffe, dass ich damit niemanden langweile, aber trotzdem ist es nie wirklich sinnvoll, die eigene Strategie absolut über den Haufen zu werfen. Das heißt jetzt, was kann ich aus einer Rezession grundsätzlich mitnehmen? Jetzt, wenn wir mal von den Zinsen oder von der genauen Machart dieser Rezession mal absehen, eine Rezession birgt auch immer sehr gute Einstiegschancen. Natürlich, ja, wenn die Aktien fallen, und ich habe ja vorhin schon mal ausgeführt, das ist in vielen Teilen der Welt, in vielen Indizes doch auch schon deutlich sind, dann bedeutet das, dass die Bewertungen runtergehen von bestimmten Aktien. Und wenn dort interessante Aktien dabei sind, dann kann ich die zu einem sehr attraktiven Kurs und zu einer attraktiven Bewertung einsammeln. Also grundsätzlich hat eine Rezession auch immer Chancenpotenzial. Wenn ich jetzt 100% Aktienanleger bin und ich bin 100% in Aktien, dann bringt mir die Rezession natürlich nichts für Einstiegszeitpunkte. Das heißt, man kann hier argumentieren, wenn mein langfristiges Allokationsziel 100% Aktien sind, dann könnte man jetzt überlegen, ob man einen kleinen Cash-Anteil aufbaut. Ja, vielleicht so 10 oder maximal so 20%, dass man sagt, ich möchte mir dieses Pulver einfach trocken halten, um meine Lieblingsaktien aufzustocken. Und aktive Vermögensverwalter werden in so einem Moment ähnlich vorgehen. Plus, ich kann jetzt eben überlegen, ob ich trotzdem auch mal zugunsten meiner Aktienquote eben Anleihen ins Portfolio nehme. Zwar auch nicht wieder Strategie umschmeißen und auf einmal 50% Anleihen drin haben, aber auch wieder so eine taktische Quote, irgendwas zwischen 10% und 30%. Das heißt, ich kann vorübergehend auf diese Rezession reagieren, ich kann vorübergehend meine Allokation anpassen, aber ich sollte die Allokation nicht umschmeißen, weil auf Rezession folgt auch wieder Aufschwung. Und auf Aufschwung folgen auch wieder bessere Börsenkurse. Und wir haben das ja schon mal angesprochen beim Timing. Wer einmal timet, muss zweimal timen. Ja, also wenn ich den Markt verlasse, muss ich auch wieder an ihn zurückkehren. Und wir wissen ja auch, dass das ist einfach schwierig. Zweimal den richtigen Zeitpunkt zu finden, ist schwierig. Und wir haben auch gesehen, es kann auch immer mal anders kommen, wie das Basisszenario ist. Ja, also vielleicht materialisiert sich ja diese aktuelle Rezession eben gar nicht negativ in den Aktienkursen. Und dann habe ich mich geärgert, wenn ich jetzt auf einmal meine komplette Aktienquote aufgelöst habe.
Was mir dabei immer einfällt, Aktie ist ja auch nicht gleich Aktie. Ja, also nicht für jedes Unternehmen, nicht für jeden Sektor ist eine Rezession gleich schlimm oder hat die gleichen Auswirkungen. Das heißt also, es müsste ja eigentlich auch Aktien geben, die auch in einem Umfeld einer Rezession mir immer noch irgendwie gut dienlich sind im Portfolio.
Absolut. Also hier gesagt, wenn der Gesamtmarkt an breiter Front fällt, ist es fast ausgeschlossen. Es gibt natürlich dann den einen oder anderen, die eine oder andere Ausnahme, aber das betrifft dann schon den Gesamtmarkt. Aber genau wie du sagst, extrem unterschiedlich stark. Also was passiert, wenn Konsum, Klima runtergeht, wenn die Leute sparen, wenn Unternehmen sparen, dann wird sich auf Basics zurückgezogen. Ja, also was brauchen wir? Wir brauchen Strom, wir brauchen Wasser, wir brauchen Lebensmittel. Solche Dinge, natürlich auch ein Dach über dem Kopf und solche Sachen. Da können die Menschen gar nicht wirklich dran sparen. Man kann natürlich ein bisschen günstigere Lebensmittel kaufen und so weiter und so fort. Aber hier reden wir dann von Versorgern, also ja, das wäre dann Strom, Wasser. Und wir reden von Basiskonsumgütern, ja. Hygieneprodukte, Lebensmittel etc. So, das sind Dinge, die auch in einer Krise nachgefragt werden. Vielleicht, wie gesagt, manchmal die günstigere Variante in geringerer Qualität. Aber trotzdem werden diese Dinge nachgefragt. Und man kann davon ausgehen, dass diese Unternehmen sich auch in einer Krise besser schlagen als der Gesamtmarkt und sie bleiben natürlich Produktivkapital. Viele dieser Firmen zahlen Dividenden, viele Firmen haben auch Dividendenhistorien ohne Unterbrechung, ohne Reduktion der Dividende, wo man sich dann wenigstens sozusagen auf die Dividendenrendite verlassen kann. Und auf diese Firmen wirkt eine Rezession viel weniger stark. Viel stärker wirkt eine Rezession besonders auf Growth-Unternehmen, also auf Wachstumsunternehmen, hatten wir auch schon mal besprochen. Für diese Unternehmen ist essentiell, ihren Umsatz zu erhöhen. Und gerade dann, wenn das Konsumklima nach unten geht, tue ich mich genau damit eben sehr schwer, diese sehr hohen Wachstumsraten, die gebraucht werden, zu realisieren.
Genau, du hast gesagt, Dinge, die unverzichtbar sind. Da würde ich jetzt dann auch Telekommunikation wahrscheinlich mit reinrechnen und Pharma.
Ja, absolut. Das sind auch sehr defensive Branchen. Das heißt, und in dem Moment, also wenn man jetzt quasi das so zusammenbastelt, dann würde man jetzt wahrscheinlich sagen, als in diesem speziellen Fall, also habe ich ja auch gerade erklärt, die Rezession ist noch nicht so schlimm und nicht so doll, dass man jetzt sagen muss, also dass man jetzt so einen riesen Branchenshift direkt durchziehen muss. Also es gibt bestimmt den einen oder anderen Verwalter, der das macht. Auch wir werden es hier und da mit Augenmaß machen. Aber jetzt in dieser aktuellen Situation, wo wir wahrscheinlich noch mit einem positiven Wirtschaftswachstum aus dem Jahr rauskommen, hier könnte eher das Thema, dass der Zins zurück ist, eben für einen vorübergehenden Allokationswechsel hin zur Unternehmensanleihe oder auch mal zur Staatsanleihe hingehen. Bei den Branchen natürlich Small- und Mid-Caps, wie ich ja vorhin auch schon gesagt habe, also MDAX, aber das gilt nicht nur für den MDAX, es ist nur der bekannteste Mid-Cap-Index in Deutschland. Dort haben wir diesen Bewertungsabschlag eben schon gesehen und dort können sich die Firmen auch nicht so gut wieder nach vorne entwickeln, weil wir dann doch merken, dass sich aktuell schon viel Unsicherheit im Markt, auch wenn die Indizes so ein bisschen anders aussehen lassen seit dem 1.1., weil sich die Kapitalanleger eben in diese großen Megacaps zurückziehen mit sehr stabilen Geschäftsmodellen, gigantischen Cashflows und eben auch guten Bilanzen. Ja, das ist das, was wir eben dort an den Börsen gerade sehen können.
Ja, was ich allerdings auch mitnehme, ist, Rezession ist erstmal so ein Wort, das wirkt erstmal sehr, sehr stark und irgendwie auch sehr einschüchternd und auch vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen furchteinflößend. Verständlicherweise, ich glaube, was du jetzt erzählst, zeigt auch, dass man von der Rezession nicht per se Angst zu haben braucht. Man sollte sie definitiv ernst nehmen und man sollte ihre Implikationen ernst nehmen und auch kennen, wenn man an den Kapitalmärkten unterwegs ist. Aber es gibt eben auch hier immer, wie eigentlich für jedes Szenario, eine gute Möglichkeit, sich zu positionieren.
Ja, und es gibt auch wirksame Möglichkeiten, der Rezession entgegenzutreten. Also ich meine, wir als Menschen, wir lernen ja auch, zumindest manchmal lernen wir dazu im langfristigen, wenn man langfristig denkt. Und wir haben in den letzten Krisen erlebt, dass Regierungen auch schneller waren, einfach die Wirtschaft zu unterstützen, wenn nötig. Klar, die Frage wird immer bleiben, können wir das für immer so weitermachen? Und natürlich ist auch auf der anderen Seite, ich kann nicht mal eben die Zinsen stark senken, wenn die Inflation noch jenseits der 5% verbleibt. Aber trotzdem gibt es eben Möglichkeiten und ich denke, man darf nicht sagen, also Rezession ist einfach nicht gleich Rezession. Also wenn wir jetzt 2 Quartale mit minimalem Wirtschaftsrückgang haben, dann sagt es eben noch nichts über das Gesamtjahr aus. Es sagt noch nichts darüber aus, ob global die Wirtschaft schrumpft. Aber natürlich, die jetzige Gemengelage hat ihre Probleme. Inflation und Zins sind wirtschaftlich gesehen kein schöner Mix. Aber trotzdem, also Panik ist definitiv immer der größte Feind des Investors.
Ja, schönes Schlusswort. Ich glaube, jetzt, um das Thema auch inhaltlich abzuhaken, außer du hast noch irgendwas, aber ich glaube, wir sind damit soweit durch.
Nee, also wenn du keine weiteren Fragen mehr hast, dann...
Nee, habe ich nicht. Aber wer uns häufiger zuhört, der wird wissen, was jetzt kommt. Nämlich unser Aufruf an Sie alle. Denn wenn Sie sich jetzt denken, aber die Frage ist doch eigentlich etwas völlig anderes, dann bitte melden Sie sich bei uns, schreiben Sie uns entweder per Mail an service@solidwest.de oder über unsere Social-Kanäle Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram. Sie erreichen uns wirklich überall. Und wenn Sie Fragen haben, die wir hier im Podcast diskutieren sollen, dürfen, schicken Sie uns die gerne durch. Wir versuchen uns einzubauen, so gut es geht. Dann Max, ich sage vielen Dank, dass du dir deine Zeit genommen hast. Und ich habe wieder sehr viel Positives und sehr viel wichtige Insights mitgenommen.
Ja, danke, sehr gerne.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, natürlich ebenfalls vielen Dank fürs Dabeisein. Verpassen Sie auch nicht die nächste Episode, wenn es wieder heißt, aber die Frage ist doch... Rechtliche Hinweise. Marketinganzeige. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die hier enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DOD Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt und entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Risikohinweis: Langfristige Erfahrung und Auszeichnung garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie dazu unsere vollständigen Risikohinweise.